Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche.
Guten Tag, wieder beim Installateur TV Podcast. Mein Name ist Herbert Bachler und heute habe ich einen Gast, der ist gar nicht so weit von mir entfernt, um die 200 Kilometer. Heute gehen wir mal vom Heizraum auf den höchsten Punkt vom Haus. Das ist auch sein DNA. Er hat sich seit die 90er Jahre einen richtigen Namen gemacht in der Photovoltaik. Servus, lieber Ludwig Schletter.
Hallo, schön, dass Ludwig, ich da dabei sein darf.
Ja, mich gefreut es besonders auch, weil ich zu Bayern und Haag sowieso eine sehr gute Beziehung habe. Ludwig, ich verfolge dich ja schon sehr, sehr lange. Wir sind ja in der SHK-Branche bei den Installateuren, ja. Und Photovoltaik, wir haben in Österreich immer neidisch auf euch geschaut. In Österreich war früher nichts und dann bist du nach Bayern gekommen, da war alles voll mit Photovoltaik. Und dann komme ich nach Haag und dann sehe ich ein Riesenunternehmen, da steht Schletter um, das ist dein Unternehmen. Und in dieser Zeit hat sich sehr viel getan. Stell dir einmal vor, wer ist der Ludwig Schletter, wie lange gibt es eigentlich und was ist dein DNA?
Wir sind schon seit 1996 praktisch in der Photovoltaikbranche aktiv. Mit Montagesystemen, kommen aber aus einer Bauschlosserei raus, praktisch grundsätzlich den Beruf, also von der Schlosserseite her, von der Metallseite her, haben uns dann aber auch relativ schnell professionalisiert, sage ich mal. Das ist dann ein Thema, das auch sehr schnell in die Statik reingeht. Das war von dem, dass wir früher ja Bauschlosserei waren und mit Aluminium lastig und durch das halt auch ein Verständnis gehabt hat für Statik, für die Notwendigkeit, weil im Prinzip ist dann doch ein Bauprodukt, unser Montagesystem. Und das andere, wir waren dann auch in der Waggonbauindustrie tätig und da ging es dann sehr viel um Qualitätssicherung, um Prozesse und so Geschichten. Das ist ja da, die Bahn ist ja da Vorreiter oder sehr pinnelig und da hat man auch das mitgenommen in die Branche und ich glaube, das hat uns auch geholfen, dass man da sehr viel Professionalität reingebracht hat in die Branche, die ja anfangs sehr, ich will nicht sagen gebastelt, das ist nicht der richtige Ausdruck, aber schon sehr ursprünglich begonnen hat. Schon sehr. Und da, man hat zum Beispiel begonnen, dass man die Module mit Wasserleitungsrohre und dann so U-Schrauben und Beilagschreiben aufs Dach geschraubt hat. Und das ist natürlich nicht Stand der Dinge und ist auch nicht zukunftsfähig, sondern nicht haltbar. Und da haben wir uns halt gefühlt, dass man das wirklich einer der ersten, glaube ich, die sich da wirklich bemüht haben, das richtig anzugehen.
Gut, lass uns einmal ein bisschen zurückgehen. Wenn ich richtig recherchiert habe, dein Vater hat ja den Betrieb im 68er Jahr, glaube ich, gegründet, gell, als Schlosserei, wie du gesagt hast. Ihr seid dann, du hast mir schon gesagt, im 96er Jahr, glaube ich, eingestiegen in die Photovoltaik. Was war eigentlich der Anlass für euch, dass ihr gesagt habt, das ist ein Markt, da steigen wir ein? Hat es da einen Anlass gegeben?
Ja, das ist eine ganz nette Geschichte. Und zwar der Donauer, ich weiß nicht, das ist ja sicher auch ein Begriff in der Branche gewesen, das war ja einer der ersten. Und der Donauer hat Messebau gemacht und hat bei uns Messestände gekauft. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, ja, es gibt nichts Gescheites, dass man die Module festschrauben kann am Dach, ob nicht man nicht was machen könnten. Und da hat sich mein Vater, der war schon ein bisschen so halb im Ruhestand, so kleine Aufgaben hat er gerne übernommen und hat dann das erste Montage, unser Montagesystem entwickelt, also die Schiene, die Anbindung, die Klemmen und damals gingen natürlich Meter bloß. Also das war ein ganz kleines Geschäft. Der Donauer war in einem Container in Thalkirchen an der Floßlände, hat er im Container seine Module gelagert und das war alles ganz, ganz kleines Business. Das waren auch lauter so Idealisten, die das gekauft haben, weil die Module so teuer waren oder die Anlagen so teuer waren im Verhältnis. Darum war das rein ideell getrieben. Das war kein wirtschaftlich getriebenes Geschäft, wie es ja heute auch ist. Irgendwo. Und das war der Grund, dass wir dann ja in das Geschäft gekommen sind und wir haben das gemerkt, das ist dann relativ schnell losgegangen. Da hat es in Deutschland dann das 100.000 Dächerprogramm gegeben und dann da war ja dieser Euro, also eine Mark Einspeisevergütung, die dann in 55 Cent ja umgewandelt worden ist dann. Das war der Ursprung dieser Entwicklung und da war Deutschland ja relativ führend, also vorne dabei. Es hat in Japan auch Photovoltaik gegeben, aber sonst war das weltweit nicht so für Spezialanwendungen und so Geschichten schon, aber dass man das aufs Haus schraubt oder so und selbst nutzt, das war da nicht so das Ding und da waren wir als Deutsche relativ vorne, muss man sagen.
Aber sehr war das dann nicht plötzlich eine Explosion, wenn so ein Förderprogramm kommt? Ich weiß nicht, wie viele Leute das damals gehabt habt. Und dann kommt momentan ein ganz Land und sagt, wir brauchen Befestigungen für die Photovoltaik. Wie habt ihr diesen Spagat geschafft?
Das war damals noch, sagen wir, alles relativ klein. Da ist man wirklich mit Meterprofilen ist man da losgegangen. Also, und dann hat sich es aber entwickelt, 97, 98, 99 und 2000. Also Anfang der 2000er ist er dann ins EEG gekommen. Das hat er das Dächerprogramm abgelöst. Und da ist dann so richtig losgegangen. Das muss man sagen, wir haben das dann ganz gut gemanagt, muss ich sagen. Das Wachstum, die Mitarbeiter hat man ja, ich will nicht sagen jedes Jahr, aber alle paar Jahre verdoppelt. Und das ist schon ganz gut gegangen. Wir haben es auch geschafft, dann die externen Märkte, die sich auch entwickelt haben, wie Italien 2005, da haben wir mal 75% Marktanteil gehabt in Italien, weil wir von den 12 Megawatt, die gebaut wurden in Italien, waren halt dann 9 von uns oder so. Und wir waren immer auch schon ein bisschen so die Early Mover, wie man es nennt, also die halt früh rausgegangen sind und geschaut haben, dass man das mitnehmen kann.
Was, Ludwig, hat euch da so stark gemacht? Weil ich denke mal, es hat ja auch Länder, gerade Fernost, die machen ja so Systeme auch. Warum hat man gerade auf euer Know-how zugegriffen? War das eine technische Erleichterung? Welche Vorteile waren, dass man gesagt hat, man will die Systeme für euch haben?
Ich meine, das ist so, dass halt Bauen dann doch ein bisschen regional ist. Man hat regionale Bauvorschriften, es gibt deutsche Zulassung, bauaufsichtliche Zulassungen und so Geschichten, es gibt eine Statik. Und die kann natürlich jetzt einer aus Fernen Osten nicht so gut handeln. Da gibt es schon mal die Sprachbarriere, es gibt auch die ganze gesetzliche Herangehensweise, die ganzen, ja eben auch Vorschriften, muss man sagen, die es halt der nicht machen kann. Und unser Montagesystem ist halt nicht so ein klassisches Produkt, das so ein fernöstlicher Anbieter haben will, weil er ja, die haben gern ein Modul, das im Container ist, das geschickt wird. Da gibt es ein Datenblatt, einen Wechselrichter, Container, Kiste, passt. Ja. Und bei uns ist das Montagesystem, ist halt, muss immer der Situation entsprechend angepasst sein. Und da hat halt so einer, sagen wir, das konnte es noch den Support nicht bieten, diese Anpassung an das spezielle Dach. Die verstehen ja gar nicht, wie das Dach ausschaut bei uns. Oder dann standen das damals ja gar nicht. War ihnen aber auch nicht wichtig. Die haben schon so Kits vielleicht geliefert, aber das passt dann in der Regel nicht.
Ja, ich denke auch bei uns zum Beispiel in Österreich, wo wir viel Berg haben, wir haben Winde, Windlastberechnungen etc., würde bei euch auch ein Riesenthema sein, kann man vorstellen.
Ne? Ja, das ist im Prinzip ist ja jede Baustelle ein Unikat. Weil jedes hat einen eigenen Punkt, wo es ist, eine eigene Position. Und deshalb muss auch eine Schneelast berücksichtigt werden, eine Windlast. Ich meine, Österreich ist natürlich extreme Schneelasten, also wenn man raufkommt in die Höhen und dann Windlasten. Und dann gibt es dann auch so Geschichten noch, das Dach ist anders, der hat Sparren, der hat Fetten, der hat irgendwie ein Metalldach. Da gibt es ja so viele Varianten, die sich da exponentiell entwickelt, die ganze Anforderung. Und der muss man dann gerecht werden. Und
das, glaube, ich kann das inzwischen nur bestätigen, weil ich bin mittendrin bei meiner Photovoltaik. Ich habe es auch auf einem hohen Punkt und da gibt es Wind. Ich habe nie gedacht, deswegen freue ich mich über diesen Podcast, dass ich ein bisschen was dazulernen kann, was man da alles berücksichtigen muss. Und ich rede gar nicht vom Klimawandel, weil man muss halt alles extrem gut auslegen, damit das Ding auch umbleibt. Ne?
Ja, genau. Und das, da haben wir als Österreicher oder Deutsche, also, da haben wir ja eine ähnliche Vorgehensweise. Wir machen halt so, dass das auch halt, und wenn der Sturm drüber geht, dass das auch trotzdem noch da ist. Da gibt es Länder, die das ein bisschen entspannter sehen und, ja, und ein bisschen entspanntere Herangehensweise haben. Aber das ist ja nicht so unser Ding und darum haben wir das auch, denke ich mal, immer auch fachlich kompetent und dann auch die Schulung und das Ganze, dass der meist ist doch ein Elektriker, der Solateur, sage ich mal, aber auch aus dem Sanitärhandwerk kommt es ja auch, aber also die überwiegend, glaube ich, sind Elektriker und das ist ja nicht so klassisch, dass der auf dem Dach gewesen ist vorher. Also das war ja der Dachdecker oder der Zimmerer und dieses Know-how, der hat das Know-how, aber der hat natürlich keine Solaranlage montiert in der Regel, gibt auch welche. Aber, und das hat man halt ganz gut hingebracht, dass man die Leute ein bisschen, ja, dass sie Vertrauen gehabt haben, geschaffen haben wir da in unserer Kompetenz, dass sie dann eine gute Arbeit haben, wenn sie also zufrieden sind. Das ist ja die eine Sache, ist die Sicherheit, dass am Dach bleibt und dass auch die 20 Jahre, die man ja kalkulieren muss oder jede Anlage ja kalkuliert ist, auch hält. nicht korrodiert und so Geschichten. Und das andere ist dann, dass man auch einfache Montage, und das ist halt für uns durch das, dass wir auch ein Bauschlosser waren, der vielleicht schon einmal nicht unbedingt am Dach, aber schon irgendwie am Balkon, am irgendwo steht und so, weiß, wie schwer so ein Job am Dach auch sein kann oder ist. Ich meine, seien wir uns da ehrlich, wann ist denn bei uns schon wirklich wieder, wo wir am Dach sein? Das sind im Jahr vielleicht 30, 40 Tage oder so. Und die andere Zeit, entweder es rennt oder es zieht oder es ist kalt, ist richtig glatt dann im Winter. Und darum braucht der Monteur oder der das dann macht wirklich vor Ort, möglichst jede Unterstützung, dass er einfach seine Arbeit erledigen kann und sicher natürlich auch. Das gehört auch so.
Ludwig, jetzt habt ihr Systeme entwickelt, das habe ich in Österreich mitgekriegt, bei Großhändler und Ding. Schletter hat man einfach kennt, ja, oder kennt man. Das leben ja wir, kriegt das ja selber mit, auch immer wieder in der Politik drin, von der Fördersituation. Und dann hat es ja vor einigen Jahren, ich sage jetzt einmal, ich weiß nicht mehr, was war, 2008, 2009, korrigiere mich, irgendwann den ersten Kescher gegeben. Ja. Und die Photovoltaik ist eigentlich in Deutschland fast verschwunden, so wie, ist nach Asien wieder zurückgegangen mit dem ganzen deutschen Know-how. Wie hat dich das mit deinem Unternehmen getroffen? Wie hast du das bei dir wahrgenommen?
Ja, ich meine, es war ja immer eine Branche, die fast digital verlaufen ist, Vollgas und dann wieder Vollbremse. Also das ist wirklich... Ja, schon ein bisschen eine Besonderheit, glaube ich. Es gibt nicht so viele Branchen, die so extrem Ausschläge haben. Und da sind wir natürlich, wir sind ja 6, 7, 8, also bis 10 extrem getrieben worden. Und natürlich durch die Internationalisierung, das war uns dann auch immer wichtig, dass man ein bisschen streut, weil durch das, dass man in andere Länder ist, in anderen Regionen, hat man natürlich ein bisschen Risikoreduzierung. Weil das alles zur gleichen Zeit zusammenfällt, ist ja dann nicht so wahrscheinlich. Wobei uns natürlich das schon getroffen hat. Wir haben ja international auch eine Marke ausgebildet und haben da auch einen Namen gehabt. Oder der Schletter ist ja heute noch ein Name, leider muss ich jetzt fast sagen, weil ich ja jetzt gegen meinen eigenen Namen, gegen die eigene Marke, die man international aufgebaut hat, muss ich jetzt ja ankämpfen, in Anführungszeichen. Und das ist aber Herausforderung und da kommen wir ganz gut zurecht. Also die Kunden erkennen das an, dass wir doch verstehen, was der Kunde braucht. Und das ist uns auch ganz, ganz wichtig. Ja. Aber was man über den Markt gesehen hat, es ist schon so, dass man halt einfach politischen Strömungen ausgeliefert ist und die auch 2012, 2013 dann bei uns ja in Deutschland zum Einbruch vom Solarmarkt geführt haben. Wir sind ja von 7,6 Gigawatt auf 0,9 oder 1,2, irgendwo ist man ja innerhalb von einem Jahr runtergefallen. Also man hat dann Vollgas gehabt, man hat dann praktisch 15% vom Markt bloß mehr gehabt, plötzlich. Ja. Und das war für uns schwierig und was natürlich für uns noch das Schwierigere war, weil wir hätten eigentlich nur Frieden gebraucht, war das, dass die Bayerische Landesbank da ja auch Probleme gehabt hat und da eine Good Bank und eine Bad Bank gebildet hat und wir als Solarbranche dann plötzlich in der Bad Bank waren und mit diesen ganzen Geschichten, was man halt dann da erlebt. Da hat es dann viele auch erwischt, Gerlicher, weiß ich nicht, ein Begriff, denke ich mal, im Markt, Belektrik und so Geschichten. Da sind richtig politisch Versäumnisse natürlich. Das haben Chinesen nicht so gemacht, die haben ihre Unternehmen erhalten.
Da kommen wir ja zum Thema Planungssicherheit, was inzwischen fast bei jedem meiner Podcasts her. Die meisten Macher draußen vermissen eine Planungssicherheit, die derzeit leider nicht gegeben ist, auch durch das neue GEG. Hoffen wir, dass da was wird, weil die Unternehmen so schnell gar nicht reagieren können. Zu Spitzenzeiten, soweit ich mich erinnern kann, korrigiere mich, hast du ja auch in dem kleinen Ort Zogihag in Oberbayern über 1000 Menschen Arbeit gegeben, die bei dir waren. Und dann ist einmal so ruhiger geworden. Jetzt hast du SL-RAG, ich muss sagen, reden wir eigentlich, würde ich sagen, über die Zukunft. Ja, ich habe die in Österreich wieder entdeckt. Ich habe mir ehrlich gedacht, die Seele Schletter ist wieder retour. Ja, wer ist SL-RAG? Ja, wo unterscheidet ihr euch konkret gegenüber von Schletter jetzt? Ja, wo ist euer DNA und was hast du aus der ganzen Situation, wo ich sage, sicher auch tiefe durchgegangen bist, so wie es halt bei vielen Unternehmen auch ist, wo du sagst, das mache ich jetzt anders. Ja,
der Unterschied, glaube ich, ist, wir haben ja unseren Claim, haben wir ja bewährtes optimiert und das, glaube ich, ist auch eine Chance gewesen mit der neuen Firma jetzt, dass man zwar die bewährten Geschichten, dass man weiß, was gut war, jetzt auch wieder optimieren konnte, weil wenn man natürlich bestehende Strukturen hat, Werkzeuge, alles von der Dokumentation bis zum, wenn man da was ändert im Bestand, hat das natürlich Riesenaufgabe, ist eine Riesenaufgabe. Und das haben wir jetzt mit dem Abstand, also mit dem Neustart, sehr gut gekonnt, dass wir da uns eigentlich wieder zukunftsfähig aufstellen, und zwar vom Produkt her. Das ist immer ganz wichtig, dass der Kunde, also es geht nicht um uns in dem Sinn, sondern es geht um den Monteur, den Installateur, den Solateur, natürlich auch um die Firma, Kunde, dass er ein wirtschaftliches Angebot hat. Und das geht es ja am Endeffekt. Und das, glaube ich, haben wir in unserer DNA, hoffe ich, also ich bin mir sicher, wirklich inhaliert, dass wir das auch leben. Und wenn es nicht gelebt wird, bitte persönlich zu mir, meine Handynummer steht im Internet und auch sonntags, wenn es Probleme gibt.
Ja. Produziert sie inzwischen wieder in Haag in Oberbayern? Ja?
Nein, das ist leider ein bisschen ein Wermutstropfen, muss ich sagen. Das Büro ist in Haag in Oberbayern, also unser Headquarter, wie man so heute so sagt, und unsere Zentrale. Aber wir produzieren in Kadelsburg bei Nürnberg, weiß nicht, ob das ein Begriff ist, dann in Bergen hinterm Chiemsee von uns, also in der Nähe zu euch. Windisch-Eschenbach, in Österreich lässt man sehr viel produzieren, muss ich sagen. Also teilweise produzieren wir selbst und teilweise lassen wir jetzt halt mehr produzieren. Und ist zwar auch gut, hat natürlich ein Risiko, Abminderung, weil wenn der Markt wieder einbrechen würde, so extrem, dann hat man halt dann keine Belastungen, keine Kapazität, keine, nicht so viele Mitarbeiter und so Geschichten. Durch das ist man da ein bisschen krisensicher.
Ja, wenn einer jetzt kommt, die mal Schletter ist ja in aller Munde, und SL Rack, das sagt er jetzt nicht auf den ersten Moment Schletter. Ja, wo würdest du sagen, ist euer großer Vorteil, warum er jetzt zu SL Rack gehen soll? Ja.
Die Produkte sind montagefreundlicher. Mit der Alpha-Platte zum Beispiel haben wir ein Produkt, das speziell in Österreich ja Riesenvorteile hat. Und wir haben halt einfach wieder, ich denke, dass wir dem Kunden auch mehr zuhören. Das ist mir wichtig, dass man das Richtige für den Kunden hat, dass er einfache Arbeit hat, dass hoch verfügbar ist, also dass er es kriegt, wenn er es braucht, und dass er, wenn er ein Problem hat, sich immer melden kann. Also dass wir immer in Kontakt sind. Wir haben auch intensiv Webinare, also das ist uns auch sehr wichtig. Und wir machen auch Filmchen für jedes Produkt, dass man weiß, spezieller also das Thema ist, dass nicht die Monteure, nicht alle der deutschen Sprache supermächtig sind und muss auch nicht sein. Und darum machen wir Filme, die keine Sprache mehr brauchen, dass man halt versteht, wie das montiert wird, dass man die Firmen da unterstützt, dass das leicht, dass das läuft, dass das funktioniert.
Wie ist euer Vertrieb generell aufgestellt? Vertreibt ihr über den Fachgroßhandel? Vertreibt ihr direkt an den Installateur oder Solateur, wie schaut das bei euch vertriebstechnisch aus, und vor allem, wo findet ihr euch, wie ist dann euer Homepage?
Also das, aus der Historie raus, weil wir ja neu begonnen haben, haben wir noch einige alte Kunden, die direkt bei uns kaufen, muss ich sagen, aber das weiß der Großhandel auch, aber im Prinzip verkauft man dreistufig, also jeder Elektrogroßhandel, den wir jetzt so kennen oder so, vertreibt mittlerweile unsere Produkte, also diese Platzhirschen natürlich, die ganz großen, und aber auch die so die mittleren und kleineren schon. Also das dürfte kein Problem sein. Und wenn wirklich einer keinen findet, also es gibt es fast nicht, weil die Großen ja alle unser Produkt gelistet haben. Auf Homepage ist sl-rack.de oder .com. Da findet man immer jemand, und was auch immer möglich ist, dass man sie anruft bei uns, sich meldet. Was mir auch wichtig ist, dass man immer erreichbar ist, dass man, ja, bei uns läutet das Telefon durch bis zum Chef oder bis zu meinen Kollegen, auch am Sonntag, wenn es ist. Es ruft keiner an, weil in der Regel keiner was braucht, aber wenn es wäre, wir wären da.
Das ist der also Unternehmer mit Leib und Seele. Ludwig, was heißt denn eigentlich Rack?
Rack ist ja diese englische für Gestell.
Schlatter, Ludwig, Rack quasi.
Genau, ja. Richtig.
Ja. Ja, das mit dem Vertrieb kann ich nur bestätigen. Ich bin ja dann wieder über dich, sage ich, positiv drüber gefallen. Bei Energy 3000, glaube ich, heißt es aus dem Burgenland, ein sehr bekannter unter den Top-Playern, der sich sehr positiv über euch geäußert hat. Und weil man denkt, jetzt ist Zeit, dass wir Kontakt aufnehmen. Ja. Wir sind jetzt schon ziemlich durch. Ich glaube, du bist da zumindest, was ich mitgekriegt habe, auch ein bisschen politisch oder sehr politisch aktiv bin bei dir in der Gemeinde oder im Umfeld. Deswegen frage ich ja, generell, was die Politik betrifft. Ja. Wie siehst du die derzeitige Situation des GEG derzeit, dieses Standby-Betrieb auf September? Was erwartest du dir, beziehungsweise was wünschst du dir?
Also grundsätzlich sind wir ja Unternehmen, das natürlich in der erneuerbaren Branche unterwegs ist. Und die Politik in der Vergangenheit hat es eigentlich nicht verstanden, das richtig auszutarieren. Da war es ja Österreicher wesentlich cleverer. Also da ist ein Riesenunterschied, weil ihr habt ein Kontingent gehabt, das habt ihr abgearbeitet, das haben eure Firmen abarbeiten können oder sie haben sie eingestellt drauf und es war im nächsten Jahr wieder was. Also das ist ja der richtige Ansatz, dass man jede Firma hat Mitarbeiter, hat Kapitalbedarf, hat. Die können nicht Vollgas und Vollbremse, sonst man muss ja einfach, Firma ist es wie so der Zug, der einfach irgendwie immer laufen sollte. Ja, wie ein Dampfer. Und das hat man in Deutschland ja nicht geschafft. Also leider muss ich sagen, auch es ist schon ein bisschen ein kräftiges Spiel der alten Mächte, muss ich jetzt fast ein bisschen sagen. Diese Energieversorger, die haben sie natürlich da ein bisschen, zuerst haben sie uns nicht ernst genommen, dann ist ihnen zu groß geworden. Und dann haben sie dann intensiv dagegen gekämpft, auch politisch mit Lobbyarbeitern und so Geschichten. Und man hat einfach von der politischen Seite her nicht verstanden, dass das Produkt oder das Thema eigentlich so wichtig und so richtig ist. Wenn man es richtig macht, Überförderung ist genauso schlecht, ist wie alles abzuhaken. Also man muss einfach einen gesunden Weg finden. Und das ist halt das Problem vom Unternehmen, dass man nicht heute, was weiß ich, 1000 Leute hat und morgen 10, das geht nicht. Sondern man muss einfach kontinuierlich arbeiten können. Und das wünsche ich mir, dass das einerseits die Politik versteht, dass das Thema so wichtig ist und richtig. Wir haben jetzt mit der Solarenergie Energie, die konkurrenzlos günstig ist.
Ja.
Ja. Ja, man sagt, die ist nicht grundlastfähig, das ist immer so ein Totschlagkommentar. Aber wir haben Energie, die wir vielleicht noch speichern müssen, die auch unsere eigene Energie ist, also die haben wir vor Ort. Und wenn man schaut, wo die andere Energie herkommt, wenn man sagt, ach, bei uns in der Diskussion zurzeit wieder, wir importieren jetzt Strom. Ja, super. Wir importieren unser ganzes Öl. Da gibt es ganz, ganz wenige Liter, die aus deutschem Boden kommen. Ja. Und das ist halt so. Aber ich bin schon der Meinung, dass es sinnvoll ist, dass wir schauen, dass man selbst eine Abdeckung hat und das auch hinbringt zu wirklich wirtschaftlichen Preisen. Und das geht es auch. Also konkurrenzfähigen Preisen. Und da gehört mehr rein in den Preis, ist wie nur, ach, Gas kostet jetzt bei, was weiß ich, Putins Zeiten 2,50 Cent, was glaube ich. Das ist mehr. Da muss man andere Kosten auch berücksichtigen. Und dieses Theater, das wir jetzt haben, ist ja aus dieser Zeit geschuldet, dass man einfach nichts mehr getan hat, weil man ja sich einlullen, sagt man auf Bayerisch, glaube ich, sich einschläfern hat lassen von diesem billigen Gas.
Aber das Wärmepumpenthema, sage ich, war ja jetzt nicht unbedingt der Nachteil für euer Unternehmen. Ne?
Wärmepumpen ist ja grundsätzlich auch wieder ein gutes Thema. Ist doch richtig, oder? Das, wenn man es richtig macht, sage ich mal. Und das Problem ist ja, dass man halt wieder so alles übers Knie bricht, dass man sich nicht ordentlich vorbereitet, dass man so ideologisch an alles rangeht. Man muss einen gewissen Ausgleich zwischen Vernunft und Finden einfach. Und das ist halt, ist natürlich schwierig, wirklich das Richtige, aber so geht es halt auch wieder nicht.
Also hast du den Eindruck, dass sich die Politik zu viel in die Technik einmischt, wo sie sich eher nur sekundär auskennt?
Ja, das ist schon ein Problem, und weil es halt, wenn sie sich wirklich beschäftigen würden, dann würden sie sich auch vielleicht richtig entscheiden. Das Problem ist, dass das, ich meine, man muss ja verstehen, dass irgendein Minister, heute ist er Wirtschaftsminister, morgen ist er irgendein Minister, Verteidigungsminister oder was weiß ich, wir sollten der, das kann doch kein Mensch, das ist komplex genug für die Leute, die ständig in der Branche aktiv sein, ist komplex genug. Und wie soll das funktionieren? Und da ist halt schade.
Ja, bei uns in Österreich, ich weiß jetzt nicht im Detail, aber ich weiß, da gibt es auch so Projekte, wo inzwischen Dächer angemietet werden, mit Photovoltaik ausgestattet werden, speziell von Energieversorgern. Ist dir sowas draußen auch bekannt? Wenn ja, wie schauen die aus und was hältst du davon?
Ja, diese Modelle gibt es ja in Deutschland auch. Da gibt es also Anbieter, die Dächer mieten, dann diese Anlage raufbauen, dann über so eine Art Leasing und so Geschichten, dann wieder die Return of Invest kommen und so. Grundsätzlich hat das auch eine Berechtigung. Aber man muss hinschauen, was man wirklich bezahlt und was wirklich abläuft, sage ich jetzt einmal in der Geschichte. Das ist meist, denke ich mal, eine wirtschaftliche Kalkulation, wenn man es sich selbst leisten kann, ist die Erfahrung, also oder das Gefühl, muss ich sagen, dass man es selbst machen sollte auf seinem Haus. Die Technik ist da, die Handwerker kennen das, der Elektriker weiß, was er tut. Und also wenn ich das leisten kann, würde ich es selbst machen, sage ich mal. Würde ich es empfehlen.
Bevor ich zum Schluss zu meinen letzten drei Fragen komme, die ich immer habe bei jedem Podcast, Ludwig, habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar schauen wir ein bisschen in das Nachkastel, ins Nähkästchen von SL Rec. Ja. Kannst du uns verraten, was erwartet da deine Partner in Zukunft? Erwartet es was? Ja, gibt es an Innovationen wieder was? Wir reden ja von Facharbeitermangel, Montageleichtigkeit, er muss aufs Dach und Ding. So wie ich ihn kennst, jetzt habt ihr da sicher wieder was. Magst du darüber was erzählen?
Gerne, logisch, natürlich sind wir immer dabei, halt wieder die Produkte zu optimieren, Innovationen wieder einfließen zu lassen. Für uns gibt es jetzt die Dachersatzplatte, also Beta-Platten nennen wir, die praktisch den Dachhaken oben rausgelassen und unten die Dachziegel ersetzt und somit schützt vor Ziegelbruch. Wir haben dann auch in der Software-Seite sind wir auch dran, dass wir uns da noch verbessern, dass die Auslegung noch schneller geht. Da gibt es vielleicht einen kleinen Quantensprung jetzt, schaut so aus. Und dann das andere ist halt auch in der Freifläche, Agrophotovoltaik ist ein Thema, das man auch was bringen wird. Auch in der Treckerrichtung, aber da geht es mehr in den ausländischen Märkten, die größeren Märkte. Aber der Fokus ist aktuell schon mal sehr auf deutschen Dachmarkt oder, Entschuldigung, europäisch, Österreich, Dachraum. Und da gibt es immer wieder kleine Entwicklungen, die einem Monteur das Leben leichter machen. Und bei natürlich die ganze Schiene durch.
Ja, ihr begleitet es auch von der Auslegung. Mir fällt jetzt nur zum Beispiel ein K2 ein, der sehr bekannt ist, aber ihr steht da um nichts nach. Ihr habt die Software einfach, ihr habt auch, sage ich, die Begleitung zum Installateur, dass er safe gehen kann mit der Firma SL Rec, dass er eigentlich von euch alles in der Hand kriegt, damit er gescheit montieren kann. Ja.
Das war ja immer schon meine Philosophie. Leider jetzt mit falschen Namen, woanders unterwegs auch ein bisschen. Und das war immer schon die Philosophie, dass man von Anfang bis zum Ende begleitet. Und wir haben jetzt auch, was wir ganz streng leben, ist das, dass man wenig Produkte hat. Also mit 5 Teilen macht man mir ein Dach. Der Monteur kann praktisch in seinem Transporter die Teile bevorraten, extrem. Wir empfehlen ihm, das auszulegen und vorausschauend zu arbeiten, aber Gott bewahre, er kann es auch anders machen. Und er hat nur noch 5 Teile im Fokus. Also er braucht nicht bei der logistischen Aufwand viel kleiner werden. Wir haben dann auch das Thema, wir sind ganz bewusst auf große Teile. Also die sind alle vormontiert. Man kann mit einem Handschuh arbeiten, ist mir persönlich ganz wichtig. Weil die Arbeit halt, nicht jeder Handwerker ist ein Fan von Handschuh, das weiß ich. Aber er kann. Und wir haben auch die Teile alle entgradet. Das macht der Wettbewerb zum Beispiel nicht. Ja, weil ich mir es wichtig ist, dass der Monteur nicht am Dach oben, vielleicht hat er ein bisschen mehr Hornhaut wie ich jetzt mittlerweile oder so, aber trotzdem, dass er sich nicht verletzt. Um das geht es. Ja, dass er einfach eine Arbeit machen kann, dass das Arbeit auch Spaß macht, muss man auch sagen. Wenn es passt, wenn es flutscht, dann ist das auch eine schöne Geschichte. Wenn er vorwärts kommt, freut sich der Mensch auch oder der Mann oder Frau, die das montieren. Und das ist halt schon unser Fokus. Aber auch gegenüber anderen haben wir da schon wirklich eine Alleinstellung, muss man sagen.
Da fällt mir eins noch ein, Servisierung. Service ist ja wahrscheinlich nicht so notwendig, oder doch, du wirst mich gleich besser belehren. Was mir noch auch einfällt, ist Reinigung der PV-Anlagen und Ding. Ist das ein anderes Thema oder habt ihr da auch Partnerfirmen oder derzeit da sogar selber, dass die regelmäßig sauber gemacht werden?
Wir reinigen selbst für uns auch ein bisschen das schon, aber ist jetzt nicht so. Das ist dann wieder vor Ort meist eine kleinere Firma, die in der Region, die nicht weit fahren kann, weil wir man transportieren können, wir unsere Produkte lastwagenweise oder relativ einfach und auch relativ preiswert. Aber so diese Dienstleistung, Service vor Ort ist jetzt nicht so notwendig.
Ja, Ludwig, jetzt bin ich bei meinen drei Fragen. Jetzt habe ich eigentlich schon sehr, sehr viel erfahren. Ja, ich bin heute in, sage ich, für mich nicht fremd, aber da eher weiter entfernte Branche eingestiegen, hat mich extrem gefreut, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe auch drei Fragen noch aufgeschrieben. Bist du bereit, dass du das so aus dem Bauch beantwortest?
Gerne.
Dieses Heizsystem würde ich meinem Freund beim Neubau empfehlen.
Das ist natürlich jetzt von Branchenfremden. Also ich persönlich habe Pellets, ich habe aber auch Wärmepumpen, beides. Also in den neueren Gebäuden haben wir jetzt Wärmepumpen, aber vor 5 Jahren, glaube ich, habe ich Pellets erbaut oder so.
Ja. Mit Solar wahrscheinlich, mit Photovoltaik. Ne?
Pellets mit thermischer Solar noch, die ist allerdings schon 15 Jahre alt. Und bei der Wärmepumpe, da kommt das Photovoltaik dazu. Ja.
Dieses Projekt hat mich in meinem Leben bis jetzt am meisten begeistert.
Ja, eigentlich ist schon auch wieder dieses Neuaufstehen und das Vorwärtskommen. Und dass wir eigentlich so gut vorwärtskommen, das begeistert mich schon, muss ich sagen. Manchmal nervt es natürlich auch, weil man ja alles schon mal gehabt hat und alles war ja schon mal so. Aber trotzdem, es geht jetzt in einer anderen Geschwindigkeit vorwärts wie früher. Mhm.
Und dann die dritte und letzte Frage. Politisch würde ich, wenn ich könnte, 3 Punkte ändern.
Mehr fachliche Kompetenz in den Entscheidungen oder nicht so politisch, nicht so ideologisch entscheiden, sondern einfach fachlich. Und da auch auf die Leute, was ist natürlich auch schwierig. Die kriegen natürlich von vielen was in die Ohren jeden Tag reingesäuselt, muss ich jetzt sagen. Das ist ein bisschen übertrieben, aber da das Richtige rauszufiltern, ist für die auch nicht ganz einfach. Verstehe ich auch. Aber trotzdem wäre es schon gut, wenn da ein bisschen mehr Sachverstand da wäre bei politischen Entscheidungen. Kontinuität natürlich ganz klar. Unternehmen brauchen Kontinuität. Wir können nicht digital. Das funktioniert nicht für uns. Also wir brauchen einen Ausblick, Planungssicherheit, was du schon gesagt hast, weil wir haben Mitarbeiter und die wollen ja nicht nächstes Jahr schon wieder nicht hire and fire. Wir wollen die ja länger beschäftigen und müssen wir langfristig denken.
Okay, Ludwig, dann danke dir für den echten und spannenden Podcast, wo man hinter den Menschen Ludwig Schletter mal schauen hat, China. Ja, danke dir sehr für die Offenheit. Bei der Gelegenheit muss ich sagen, Hagen Oberbayern hat nicht nur, wie man sieht, das beste Weißbärchen in Kurs, sondern alles Unertl Junior und Senior von mir.
Ja.
Und die besten Brezen beim Böck, glaube ich, sondern auch hervorragende Anbieter für Halterungen mit SL Rack. Dir alles Gute und ein Freund hat mir gesagt, man muss noch einmal öfter abstehen, wie hinfahren. In diesem Sinne, liebe Grüße aus der Steiermark.
Ja, danke schön. Ich wünsche dir alles Gute, Herbert. Danke schön, dass du mich eingeladen hast, dass ich auch was sagen darf. Danke schön.
Das war ein Installateur TV Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.